I Love My Mopeds. Zwei Räder, ein Motor, eine Leidenschaft.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge in unserem Podcast I Love My Moped. Zwei Räder, ein Motor, eine Leidenschaft. Und stellt euch einmal vor, ihr macht ein Fahrsicherheitstraining mit eurem Bike, egal ob Roller oder Motorradl, ihr fühlt euch dann noch besser, sicherer, schneller, vielleicht sogar auch ein wenig unantastbarer. Und genau das soll das Thema heute sein. Führt ein Fahrsicherheitstraining möglicherweise auch zu einer Selbstüberschätzung? Ja, und da gibt's keine besseren Gäste als die beiden, die wir heute zu Gast haben bei uns. Zum einen den Georg Scheiblauer, dass es richtig gleich sagt, Leiter des Fahrtechnikzentrums in Teesdorf vom ÖMTC und Chefinstruktor Motorrad, und den Daniel Lindinger, Chefinstruktor der ABÖ Fahrsicherheit. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir gemeinsam jetzt in der nächsten Stunde circa über dieses Thema zu diskutieren. Ich muss selber sagen, ich habe schon mehrfach Trainings absolviert, ob es ein Warm-up war nach dem Winter, um so die Wintersteifigkeit abzuschütteln. Perfektionstrainings habe ich schon gemacht, bis hin zu Speed-Trainings. Und ich muss sagen, ich habe immer wieder was gelernt. Also es gibt kein einziges Training, wo ich heimgefahren bin und mir gedacht habe, okay, das habe ich auch schon gewusst. Also trainieren tun die Profis, nicht trainieren die Amateure. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, stellt euch gerne mal dem Publikum ein Stück weit vor und ich lege gleich die erste Frage auf. Fahrt ihr privat eigentlich nur mal Motorradl, und wenn ja, welches? Oder sagt ihr, ich bin beruflich so viel Motorradl, da lasse ich es am Wochenende lieber in der Garage? Und kennt ihr eigentlich noch quasi normal Motorradl fahren oder analysiert ihr euch selber permanent, natürlich auch die anderen Verkehrsteilnehmer? Da erzählt ihr mal ein bisschen über euer Motorradleben. Wer auch immer, beginnen wir.
Ja, also wie schon erwähnt, Daniel Lindinger, ich muss sagen, vielen Dank für die Einladung, danke für die Möglichkeit hier heute zu sprechen und mit euch zu diskutieren. Ja, ich bin eigentlich seit 2010 in dieser Branche tätig, habe eine Fahrschullehrerberechtigung, war auch knapp 10 Jahre in der Fahrschule tätig, also habe Basisarbeit geleistet und wirklich von null weg Leute unterrichtet, auch beim Motorrad klarerweise. Und bin jetzt seit einigen Jahren in der ABÖ Fahrsicherheit, habe dort eben die Verantwortung für die fachliche didaktischen Inhalte, die wir vermitteln, sowohl bei den Mehrphasenkursen, aber auch für Kurse für Freiwillige, also Warm-ups, Intensivtrainings, wie auch immer. Und zur Frage, die du gestellt hast, ich fahre privat kaum noch Motorrad, ich fahre fast nur noch Roller. Ja. Ich habe zwar noch einige Motorräder, also unter anderem ein BMW R1200 GS, weiters noch ein CBR 600F Sport und ein CB500. Okay. Und zum täglichen Pendeln eben ein SH125i, mit dem man einfach gut durch die Stadt kommt und einfach dem Stau ein bisschen entfliehen kann. Zum Thema Beobachten, das kommt schon aus dem Fahrschulbereich noch, aus dem Fahrschulsektor, in dem ich tätig war. Also ja, man beobachtet ja pausenlos den Kandidaten neben sich oder hinter sich am Motorrad. Natürlich sich selbst dann auch. Also man kann dann fast gar nicht mehr abschalten und fahren, ohne zu überlegen, habe ich den Haltepunkt getroffen, hat das Vorgas gepasst, war der Druckaufbau auf der Bremse progressiv, hat der Richtungsblick gepasst und so weiter. Und das passiert mir aber auch als Fußgänger, wenn ich bei einer Ampel stehe und warte, dass es grün wird, und da fährt ein Motorradfahrer vorbei und ich sehe, ah, der Blick war zu kurz, der war nicht im Ziel, ist kurz im Haltepunkt gewesen. Also ja, man kann das nicht mehr abstellen. Eigentlich haben wir pausenlos das Radar aufgedreht, was um einen vielleicht nicht ganz optimal läuft, mit der Intention, jetzt auch zu verbessern. Also das ist ja quasi auch die Hauptaufgabe der Instruktoren der Fahrsicherheit, einfach bessere Handlungsketten zu vermitteln, bessere Motorradfahrer aus den Leuten zu machen, aber auch Gefahrenpotenziale zu minimieren oder die im Kern schon zu ersticken.
Ja, da waren jetzt schon ein paar Punkte dabei, auf die ich dann gerne näher noch eingehen möchte. Danke, Daniel. Georg.
Ja, Georg Scheiblauer, ich bin seit 35 Jahren ungefähr bei der ÖMTC Fahrtechnik, seit 2005 circa Chefinstruktor Motorrad, und ja, ich fahre Motorrad eigentlich fast jeden Tag, also es sind eher Ausnahmen, wenn ich nicht fahre. Ich fahre das ganze Jahr eigentlich, außer es ist also ein strenger Winter wie heuer, das ist aber nur sehr selten, dann steht es vielleicht einmal 14 Tage, aber länger eigentlich kaum. Ich bin also richtig verseuchter, kann man sagen. Mhm. Für mich ist Autofahren eher die Notlösung.
Okay. Da habe ich übrigens den Wahrer Hannes. Kennst du ihn?
Hannes, ja.
Hannes Bagar. Mhm. Ja, genau. Der fährt ja durch. Ja, mit dem haben wir eine spannende Folge.
Hat ja als Instruktor bei uns angefangen in Kärnten.
Ja, genau.
Kenne ich gut. Ja. Ist auch ein Verseuchter. Mhm. Ja. ob ich normal fahre. Ja, was ist normal? Für meine Begriffe ist es immer normal. Das heißt, das Motorradfahren lebt ja davon, dass man sich selbstständig laufend, sich selbst ein bisschen hinterfragt. Ist es gegangen? War das gut? War das nicht gut? Es ist ja beim Motorradfahren auch so, dass man ja in jeder Kurve sofort eine Rückmeldung kriegt. Das heißt, ich spüre sie und jeder Motorradfahrer spürt das für sich selbst, wenn er jetzt eine Kurve fährt, ob ihm das jetzt gelungen ist, ob das rund war, ob das sicher war oder ob das eckig war und irgendwie dahin gewirkt oder man vielleicht sogar eine bremsen hat müssen. Also diese Rückmeldung kriegt man ja laufend. Bei den Beobachtung von den anderen, ja, das ist wahrscheinlich dann ein bisschen eine Berufskrankheit, aber ich kenne auch viele andere Personen, die das machen. Und da ist eigentlich ganz egal, ob ich im Motorrad sitze oder im Auto. Da fallen natürlich sehr viele Sachen auf. Fehler, die passieren, und es ist einfach so, die Fehler und die Unfallsursache ist ja immer der Lenker. Egal, ob der in einem Auto sitzt oder in einem Motorrad sitzt. Wir machen halt Fehler. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wir sind auch diejenigen, die Fehler ausmerzen. Das heißt, wenn irgendwo einer einen Fehler macht, dann muss halt ich in der Lage sein, diesen Fehler auszugleichen. Davon leben sehr viele Autofahrer, auch Motorradfahrer, dass andere darauf aufpassen, dass halt nichts passiert. Was fahre ich selbst? Alles, was sie bewegen lässt. Ich selbst bin ein Boxerfahrer seit 30 Jahren. Das ist eine private Leidenschaft, aber mir taugt eigentlich bei den Motorrädern die Vielfältigkeit.
Das stimmt.
Also wenn ich den Platz hätte und die Möglichkeiten, hätte ich wahrscheinlich 10 Motorräder. Und das würde ja anfangen bei irgendeiner fetten Harley und würde gehen bis zu irgendeiner schlanken Enduro, KTM oder so irgendwas vielleicht. Für jede Gelegenheit das Richtige. Je vielfältiger, desto besser ist das Ganze.
Das macht ja aus. Ja.
Das macht den Spaß aus. Ja,
genau. Fangen wir mal ganz von vorn an. Mehrphasenausbildung ist ja gesetzlich verankert, wenn man den Führerschein macht. Bringt mich zu der Frage, gibt es eigentlich den richtigen Zeitpunkt, ein Fahrsicherheitstraining zu machen? Gerade wenn man beginnt, altersmäßig wurscht jetzt. Ja. Macht es einen Sinn, wenn man zuerst Erfahrung sammelt und dann zu einem Training geht? Oder macht es einen Sinn, gleich nach dem Führerschein, nach der Ausbildung, ein Training zu machen, dass man gleich sich Fehler gar nicht einlernt? Wie steht es denn ihr da dazu?
Also, dazu muss ich sagen, es kommt darauf an, der Instruktor hat ja auch die Aufgabe, jeden auf seinem Level abzuholen. Das heißt, das eine, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, dann kann man schon von Beginn an versuchen, Dinge gar nicht zu prägen, das heißt quasi Sachen von Anfang an gar nicht zuzulassen, genau, und das gleich richtig zu lernen. Ja. Andererseits, wenn jemand schon viel Erfahrung gesammelt hat, hat auch schon viele, viele Sachen gesehen, viele Kurven gesehen und trotzdem kann man in dem Level wiederum einsteigen als Instruktor und kann dem wiederum Tipps und Empfehlungen geben, beziehungsweise Sachen verändern, damit er sich auch weiterentwickelt. Das heißt, die Aufgabe des Instruktors ist auch, die Schere hinzubekommen, einerseits die Leute abzuholen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, aber andererseits auch die sehr erfahrenen Fahrerinnen und Fahrer abzuholen. Das heißt, eine Empfehlung, ob früher oder nicht früher, damit wie viel Erfahrung, kann man nicht geben, weil wir oder unsere Aufgabe ist es ja, jedem die entsprechenden das Rüstzeug zu vermitteln, um sich einfach weiterzuentwickeln.
Und bei der Vielfältigkeit habt ihr ja wahrscheinlich einen ziemlichen Spread in den Gruppen. Ja, da hat man ja welche, die sofort Gas geben und Kilometer machen und andere, die ein bisschen vorsichtiger das Ganze angehen, hat man in einer Gruppe wahrscheinlich sogar diese unterschiedlichen Personen drinnen. Ne?
Ja, also der Niveauunterschied kann sehr hoch sein. Aber im Prinzip könnte man sagen, also vom Gesetz her ist ja auch so vorgesehen, dass ein Mehrphasen-Fahrsicherheitstraining nach dem Führerschein zu tun ist, und zwar 3 Monate. Sollte man da mal warten. Und der Gedanke ist schon dahinter, dass man ein bisschen Erfahrung sammelt und dann zu einem Training kommt.
Mhm. Also nicht warten mit dem Fahren, sondern warten mit dem Training.
Ja, genau. Also, so wäre das gedacht. Das, was wir machen. Aber das, was wir machen, ist ja klar definiert, ist ein Post-License-Trainings, das heißt Trainings nach dem Führerschein. Das ist in Österreich ja strikt geteilt, Führerschein-Ausbildung in der Fahrschule. Dann gibt es den Führerschein und dann kommt eben diese zweite Phase, die ohne Prüfung abläuft. Und das sind die Trainings, die wir dann machen. Und ein bisschen Fahrerfahrung ist da auf jeden Fall gut. Die Problematik hat der Daniel angesprochen. Wir haben dann natürlich alles im Kurs. Also wir haben, selbst wenn der ein Jahr schon den Führerschein hat, wir haben komplette Anfänger, die außer der Führerschein-Ausbildung überhaupt noch nie auf einem Motorrad gesessen sind, weil sie halt nach dem Führerschein sich kein Motorrad kaufen können. Mhm. Da gibt's ja sehr viele. Und wir haben im gleichen Kurs auch solche drinnen, die seit dem Führerschein schon 10.000 Kilometer gefahren sind. Mhm. Wir haben auch Fälle, wo wer sein Großmotorrad vom Hänger ablädt, der ist Motorsportler. Ist halt erst 18 Jahre alt. Der ist im gleichen Kurs wie der Vespa-Fahrer, der seit dem Führerschein keinen Meter gefahren ist.
Stell mir jetzt ein bisschen schwierig vor, da auf alle eingehen zu können. Trennt sich dann die Gruppen? Oder?
Nein, es ist auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite befruchtet sich das gegenseitig aber auch. Mhm. Ja, im Prinzip ist es ja wurscht, es muss jeder diese Kurve fahren. Ob der Anfänger ist und mit seiner Vespa fährt, oder ob es ein routinierter Fahrer ist auf seiner Big-Tour oder was. Alle müssen eine sichere Kurve fahren und alle müssen einen möglichst kurzen Bremsweg hinzaubern.
Mhm. Und da einhaken. Da beginnt ja auch schon die Rücksichtnahme gegenüber den anderen. Das heißt, wenn die Flotteren dabei sind, muss man denen auch klar machen, es gibt Leute, die nicht so flott sind. Einfach Rücksicht nehmen, keinen Druck machen, Abstand lassen. Und das ist ja auch eine Botschaft, die dann für die Straße draußen umsetzbar ist. Mhm. Also auch da kann man schon beginnen, versuchen, Selbsteinschätzung zu minimieren, Partnerkunde zu vermitteln und eben denen zu sagen, hey, reißt euch ein bisschen zusammen. Und denen, die nicht so flott sind, kann man sagen, hey, schaut auch einmal, wenn es überholen möglich ist, lasst es überholen, lasst ihnen die Möglichkeit, dass die ein bisschen flotter fahren. Also da geht es auch wiederum, eine Gruppendynamik aufzubauen, dass sich alle einfach wohlfühlen.
Und gegenseitig auf sich Rücksicht nehmen, ist ja schon mal die erste Phase der Selbstreflexion auch. Ne? So wie gehe ich im Straßenverkehr mit anderen Verkehrsteilnehmern um. Ne? Also das übt man ja quasi, ohne dass man es zum Thema macht. Ne? Also man macht schon zum Thema, aber nicht als Lerneinheit quasi Rücksichtnahme. Ah ja, gut, spannend. Jetzt ist ja das gesetzlich verankert, das muss man machen. Ja, so diese Mehrphasenausbildung, da braucht man nicht reden drüber, ob man es würde oder nicht, das gehört einfach dazu und das machen auch alle. Und dann geht's ja weiter. Ne? Dann hat man die Mehrphasenausbildung abgeschlossen, ist dann quasi auf der Freilandstraße unterwegs, auf der Autobahn unterwegs oder auch im Offroad-Gelände. Und dann gibt's ja von euch auch diese Fahrsicherheitstrainings, die freiwillig sind. Habt ihr da... Spontane Frage, eher mehr Wiederholungstäter, also eh immer dieselben, die halt wirklich sagen, ich will mich immer weiterentwickeln und wieder mal ein Warm-up machen und nächstes Jahr mache ich wieder mal ein Warm-up. Weil man erwischt ja wahrscheinlich immer die gleichen. Ne? Und es gibt welche, die nie ein Training machen. Wie spontan gesagt, gibt's da irgendwie Auswertungen oder so?
Also mir liegen keine Zahlen vor, aber stimmt schon. Also wenn jemand zum Kurs kommt, dann kommt er häufig wieder zum Kurs und kommt jährlich zum Kurs, um einfach seine eigene Sicherheit zu verbessern. Mhm. Und dann gibt es aber Leute, die mal damit beginnen, vielleicht wegen einem Vorfall, weil irgendwas passiert ist, weil sie einen Unfall gehabt haben, weil sie eine knappe Situation gehabt haben, gesagt, nein, ich möchte jetzt einmal mich da weiterentwickeln und ich hoffe halt, dass die dann auch immer wieder kommen. Ja? Also grundsätzlich sind es häufig Wiederholungstäter und gelegentlich aber auch welche, die halt nur einmalig kommen. Ja. Mhm.
Also wir haben das schon angeschaut, bei uns gibt es bis zu einem Drittel Wiederholungstäter, wenn du so willst. Aber es hängt halt sehr vom Training ab. Wir haben ja Trainings, die speziell auf das abzielen. Das ist ja auch nicht so gewesen, dass wir das erfunden haben, sondern wurde ja als Wunsch an uns herangetragen, dass Leute kommen sollen, die sagen, nächstes Jahr wieder kommen zum Training und wieder. Und haben gesagt, naja, können wir nicht irgendeine kompakte Form machen. Und deswegen gibt es also unser Warm-up.
Das sind die Warm-ups, ja.
Und das ist das Training für quasi Wiederholungstäter, weil das Leute sind, die jedes Jahr kommen. Mhm. Was ja auch gut ist, weil die Wahrheit ist ja, dass Österreich nicht wirklich ein Motorradland ist. Wir haben eine relativ lange Winterpause. Und das trifft fast jeden Motorradfahrer. Ja, und jetzt ist halt so, dass man da 3, 4, manche sogar haben das Motorrad 5 Monate abgemeldet, wo man nicht fährt. Und es ist nicht so, dass man dann Ende März oder im April wieder aufsteigt und am gleichen Niveau ist, wie das letztes Jahr im August war, sondern da fehlt komplette Übung. Die Straßen sind vielleicht auch noch nicht so ideal und so weiter. Und um hier schnell wieder reinzukommen, ist natürlich so ein Warm-up-Training, das kurz und kompakt ist, erspart hier viele Übungskilometer. Mhm. Und man ist wieder drinnen, man schärft wieder seine Sinne, worauf muss ich achten, wo schaue ich eigentlich hin, was mache ich in der Kurve und so weiter. Mhm. Und das ist quasi das Training für Wiederholungstäter. Und dort ist der Prozentsatz sehr hoch. Mhm. Bei den anderen Trainings ist der wesentlich geringer.
Ja, verstehe. Jetzt an alle, die uns zuhören oder zuschauen und sich überlegen, erstmalig so ein freiwilliges Fahrsicherheitstraining zu machen. Angenommen, Mann, Frau, seit 10 Jahren Motorradfahrerin, Fahrer, noch kein Training besucht. Welches Training empfiehlt ihr? Ihr macht Personal Coachings, also wirklich 1:1 Coachings oder in ganz kleinen Gruppen. Es gibt das Perfektionstraining, es gibt das Warm-up, es gibt das High-Speed oder das Speed-Training. Was ist da das Richtige? Rufen euch die Leute an und sagen, was für Training soll ich denn am gescheitesten machen? Habt ihr da irgendwie Empfehlungen für die Community?
Ja, das kommt schon vor, dass sie anrufen und man fragt dann nach ungefähr, wie viel Erfahrung hat man, was möchte man trainieren, was sind die Inhalte, Erwartungen ans Training. Mhm. Und dann kann man das schon sehr, sehr gut einschätzen. Aber ein Warm-up-Training ist einmal grundsätzlich immer ein guter Einstieg, ist kurz, prägnant, knackig, auch nicht so kostenintensiv, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und da bekommt man schon einen guten Überblick oder einen guten Inhalt vermittelt von Blicktechnik, Kurventechnik, wie bediene ich meine Bremse, wie versuche ich die Linie in der Kurve zu fahren, wie setze ich meine Scheitel und dergleichen. Andersrum, das Individualtraining, das Personal Coaching, was wir anbieten, da kann die Person wirklich sagen, ich möchte eine Einheit, zwei Einheiten, vier Einheiten, fünf Einheiten machen. Ich komme allein, ich komme zu zweit, ich komme zu dritt, wie auch immer. Und dann können sie sich auch die Inhalte wünschen. Das heißt, sie wollen vermehrt eingehen auf Scheitel setzen, Kurvenlinie, sie wollen vermehrt eingehen auf Bremsen, Bremsen ausweichen, sie wollen vermehrt eingehen auf Handling, langsam fahren, enges Abbiegen, wie auch immer. Das kann man dann alles exakt auf diese Anforderungen zuschnüren und kann eben den Motorradfahrern oder Motorradfahrerinnen ein perfektes Training für ihre Anforderungen anbieten und das auch dann durchführen.
Ja, und da brauche ich halt schon mehr Erfahrung, dass ich überhaupt weiß, was war immer schwer. Genau. Ja. Mhm. Okay. Ergänzungen von deiner Seite, Georg?
Ja, wie ist das bei uns? Wir haben also, wir haben im Prinzip zwei Trainings. Das eine ist das Aktivtraining, das ist das Basistraining, Level 1 Training. Das ist Voraussetzung für alle anderen Trainings. Mhm. Da ist einmal alles drinnen, da sind fahrphysikalische Grundsätze drinnen. Da geht es auch zum Teil um nicht nur um die eigene Fahrtechnik, sondern auch um Unfallsituationen, dass man einfach einmal lernt und sich damit auseinandersetzt, was sind kritische Situationen im Straßenverkehr, wo kann ich übersehen werden, was machen Autofahrer. Also dieser Part ist ja für Motorradfahrer auch ganz, ganz wichtig. Und der Rest beschäftigt sich mit Fahrtechnik. Aber das ist das Basistraining, das heißt bei uns Aktivtraining. Mhm. Wenn man das absolviert hat, gibt es dann eine zweite Stufe, das heißt bei uns Dynamiktraining. Aber dafür ist eben das erste Training Voraussetzung. Weil Dynamiktraining, das baut auf dem auf. Ja, das hält dann nicht immer mit den grundsätzlichen Sachen auf. Da wird der Geschwindigkeitsbereich auch höher. Mhm. Und das kann man nicht einfach so machen. Mhm. Also zuerst das Basistraining. Mhm. Und dann geht's weiter in verschiedene Richtungen. Alles andere ist dann speziell. Also wie ich schon gesagt, Motorradfahren ist sehr unterschiedlich. Das geht von Rennstreckenfahren bis Geländefahren oder Motocross. Und dementsprechend bieten wir dann spezielle Spezialtrainings an, wie zum Beispiel ein Big Enduro Training, das darauf abzielt, dass man jetzt einmal mit seiner Enduro, das ist ein vielverkauftes Motorrad, und man lernt, wie fährt man da im Gelände mit dem oder was ist damit möglich. Oder ein Highspeed-Training, das spricht all jene an, die mit ihrem Motorrad gerne mal auf eine Rennstrecke fahren würden, sich aber nicht so richtig trauen, dort einmal am Pannonia-Ring oder sonst was einfach so hinzufahren. Da bieten wir ein Melk auf unserer kleinen Rennstrecke, also ein Basis-Rennstreckentraining an, das heißt High-Speed-Training. Mhm. Dort lernt man mal dann genau eine Kurvenlinie, man lernt halt zum Beispiel Flaggensignale auf einer Rennstrecke, wie die funktionieren, was der normale Motorradfahrer ja gar nicht weiß. Aber das sind halt spezielle Trainings.
Ja, das ist kein Ego-Training für die Straßen, sondern das ist wirklich speziell, wenn ich
mal für solche, die in den Bereich Hobby-Rennsport gehen wollen und ihren Spaß auf einer Rennstrecke haben wollen, genau. Das ist für einen Straßenfahrer nicht geeignet. Ja, also das bringt nichts. Aber das sind alles Spezialtrainings da. Da gibt es Supermoto-Trainings. Es gibt ja Leute, die wollen mit ihren Supermoto dann Techniken erlernen, um vielleicht irgendwie Hobbyrennen mitzufahren oder Trail-Training im Gelände mit Trail-Motorrädern. Das sind spezielle Dinge, die natürlich nicht für jedermann sind.
Mhm. Das heißt, wenn ich noch nie so ein Training gemacht habe und schon Erfahrung habe, entweder gleich Personal Coaching, wo ich individuell auf mich eingehe, oder das Aktivtraining zum Start statt dem Warm-up, das ja intensiver ist und länger dauert.
Das Aktivtraining, dieses Warm-up ist dann schon für Wiederholer, die schon wissen, okay, so oder so, aber jetzt möchte ich ein kurzes, prägnantes Feintuning.
Okay. Und dann Spezialtrainings. Ja, kennen wir aus.
Spezialtraining ist in der Motorradkategorie oder in welche Richtung man gehen will. Ja. Wir machen ja auch Ausfahrten, also Tourenfahren ist ja auch ein großes Thema für viele Motorradfahrer. Da geht es ja um ganz andere Themen. Da geht es darum, Was mache ich mit dem Navi? Wie bediene ich das? Wo fahre ich hin? Welche Strecken suche ich? Das ist ja wieder ganz was anderes als zum Beispiel so ein Highspeed-Training oder ein Geländetraining.
Mhm. Habt ihr Leute im Training schon erlebt, die es nie lernen? Oder kann man jedem das Motorradfahren perfekt beibringen?
Dazu muss ich sagen, aus der Fahrschulerfahrung, die ich habe, die müssten eigentlich dort schon ausgesiebt werden. Ja? Weil wenn ich wirklich eine Person habe,
so?
Die okay. nicht Motorrad fahren kann, die es nicht schafft, motorisch das zu bedienen, dann sollte die Person ja nie durch eine Prüfung kommen. Das heißt, ich glaube, Großteil der Personen, die es nie lernen werden, werden ja schon in der Fahrschulbranche quasi aussortiert, ja, und werden die Prüfung nicht schaffen. Und dann gibt es vielleicht welche, die nicht so ganz geschickt sind, es aber trotzdem schaffen, ja. Und da ist ja trotzdem ein gewisser Grundstein da, auf dem man aufbauen kann. Nur brauchen solche Menschen dann häufig noch mehr Wiederholungen, noch exaktere Anweisungen und müssen einfach noch länger und intensiver trainieren, um aufs gleiche Niveau, Level zu kommen, wie Leute, die sich einfach leichter tun. Aber auch da müssen wir halt geduldig sein, müssen das auch denen dann so vermitteln, müssen eben dann auch die Wahrheit oder ihr die Wahrheit sagen, ja, an was es liegt, was man machen soll, was man machen kann, um das Ziel zu erreichen, das die Person ja offensichtlich hat, und zwar ein guter und sicherer Motorradfahrer zu werden.
Weil du gesagt hast, ob es welche gibt, die das nie perfekt lernen. Ja. Ja, wir alle. Also perfekt Motorradfahren lernt nie wer, und man ist nie perfekt und lernt nie aus. Das ist das eine. Das zweite, wir machen ja auch diese 125er Code 111 Ausbildungen für B-Führerscheinbesitzer. Und da haben wir diese Problematik sehr wohl, und zwar ganz intensiv sogar, wird auch immer stärker, weil da passiert genau diese Voraussiebung durch die Fahrschule nicht. Die Leute kommen her, machen diese sechsstündige Training und haben oft absurde Vorstellungen vom Motorradfahren oder gar keine. Also sag einmal, viele meinen da, das ist so wie im Werbefernsehen, wo irgendwer mit irgendwelchen italienischen Fahrzeugen dann um die Semmeln fährt und mit einem roten Kleidchen und den so Flipflops womöglich.
Ja.
Das ist halt nicht reell. Und da gibt es also Leute, die wir motivieren, den Kurs abzubrechen. Da gibt es Leute, die den Kurs von sich aus abbrechen. Da gibt es welche, die mit wahnsinnig viel Angst an die Sache herangehen. Das ist natürlich eine komplette Hemmung.
Ja.
Wir haben hier
Respekt Fälle, ist in Ordnung,
die den ganzen Tag nie schneller als 20 Stundenkilometer fahren und kein gutes Gefühl dann, die in den Verkehr zu entlassen, weil das gefährlich ist. Das muss man jedem klar machen. Motorradfahren ist gefährlich, da gibt es keine Knautschzone. Ein Motorrad kann umfallen, ein 125er Roller genauso.
Genau.
Der hat mitunter auch 200 Kilo und beschleunigt besser als jedes Auto auf der Kreuzung. Das wird so oft vergessen. Und dieser 125er Boom, den es ja seit einigen Jahren in Österreich gibt, man sieht ja in Wien, wie viele unterwegs sind.
Verkaufszahlen 2026.
Halt dass viele meinen, das machen zu müssen oder zu wollen.
Ja.
Und jetzt überhaupt kein Talent haben. Also wir haben da Fälle wie, ein Radfahren tue ich nicht, aber Motorradfahren will ich, das geht nicht. Also das ist doch eine motorische Tätigkeit, das ist ein schwierig zu fahrendes Fahrzeug, das birgt viele Risiken, und da kann ich mir nicht leisten, dass ich im Straßenverkehr nur mit mir beschäftigt bin, wie ich dieses Fahrzeug bewege. Ich muss in der Lage sein, mich auf alles andere zu konzentrieren, aber nicht auf die Bedienung vom Fahrzeug jetzt.
Ja.
Also das gibt's.
Macht sie da, das nimmt man die Frage vorweg, ja, macht sie da Unterschiede in der Ausbildung oder im Warm-up zwischen Roller und Motorradl oder zwischen Code 111-Besitzern und A-Schein-Besitzern, weil die ja ganz eine intensive andere Ausbildung hinter sich haben?
Ich muss gerade dazu sagen, auch, wir haben auch den meisten Materialverschleiß bei den 125er Kursen, weil sie häufig,
bei uns auch so, ja.
Weil sie häufig Leihfahrzeuge sind, die wir da anbieten, weil die nicht herkommen dürfen. Das heißt, die fahren ja zu 100% mit unseren Leihfahrzeugen.
Ja.
Und da haben wir den meisten Materialverschleiß, muss man echt fairerweise dazu sagen. Und zu der Anschlussfrage, es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Nakedbike bremse, mit einem Supersportler bremse, mit einem Roller bremse oder mit einem Cruiser bremse oder mit einem Chopper. Ja. Das heißt, da gibt es schon Unterschiede in der Fahrtechnik, in der Fahrdynamik. Ja. Nicht nur beim Bremsen, auch beim Kurvenfahren, aufgrund des Nachlaufs, dem Lenkkopfwinkel und dergleichen. Und da müssen wir halt auch in der Ausbildung Unterschiede machen, und der Instruktor muss natürlich auch im Unterricht Unterschiede machen, um da einfach jeden zu erreichen und jedem die entsprechende Anweisung, Handlungskette auch zu vermitteln. Ja.
Genau. Also gibt es eigene Warm-ups für Roller oder werden die schon
Wir machen das, dass wir das anbieten, weil manchmal gibt es doch bei Rollerfahrern ein bisschen die Hemmung, jetzt mit Motorradfahrern gemeinsam in einer Gruppe. Das gibt es, wir bieten eigene Roller und 125 Kubik Warm-ups an. Wird nur zum Teil angenommen. Also vielen ist das egal. Also der Rollerfahrer kann genauso mitfahren beim Motorradtraining. Das sind ja die gleichen die Übungen Kurven relevant. Er muss die Kurven fahren, er muss bremsen und so weiter. Also das ist ganz egal. Und Roller ist jetzt auch nicht unter, es ist auch ein großer Unterschied. Es gibt so Großroller mit 850 Kubik und wo du eh den A-Führerschein brauchst, na klar fährt der mit Motorrädern mit, locker sogar. Das gibt da immer mehr so Crossover-Fahrzeuge, also wo's zwischen Roller und Motorrad, Motorräder mit Automatik und alles Mögliche, das vermischt sich. Mhm. Aber vielleicht noch ein Punkt zu den, wer nicht geeignet ist. Was mir auffällt, ist, dass wir oft die Erfahrung machen, dass Leute kommen mit einem Motorrad, das für sie nicht geeignet ist. Dann wird es nämlich auch sehr schwierig. Ja. Also nicht jedes Motorrad passt für jeden Fahrer. Da geht es einmal schon um die Körpergröße und so weiter. Und da tun sich manche wirklich schwierig. Und das, wir sehen dann mit zwei Blicken, das wird nichts. Der braucht ein kleineres Motorrad, das zu ihm passt. Manchmal auch umgekehrt, ein größeres gibt es auch. Rollerfahrer, wenn ich mit einem 1 groß bin, tue ich mir mit einem Roller oft einmal relativ schwer. Also das Motorrad muss auch zu jedermann passen. Halt.
Mhm. Ein interessanter Aspekt. Das sagt ihr dann auch ganz offen?
Das sagen wir dann offen. Also es gibt ja da viele so Beispiele. Ich meine, der Klassiker ist der, dass ein Pärchen, er kauft sich ein neues Motorrad, ein Sportmotorrad und sein altes Sportmotorrad und dann mit dem fährt sie dann. Mhm. Und das passt überhaupt nicht. Die kommt fast nicht bis zum Lenker vor oder sonst was. Und das müssen wir dann sagen. Mhm. Also die ist dann gefährlich unterwegs. Wenn jemand auf einem Motorrad sitzt, das körperlich nicht passt, dann ist das gefährlich und wird nie was. Also die kann dann alles so gut machen, wie sie will, das wird ja nichts.
Sie blockt sie unnötig.
Genau.
Ja. Ja. Die Perversion in der Sache ist ja auch beim Auto, setzen wir uns rein, stellen eine Sitzhöhe ein, eine Sitzweite, eine Rückenlehne, ein Lenker, den Höhe und Tiefe, Innenspiegel und so weiter. Und beim Motorrad haben wir halt die Möglichkeit der Höhenverstellung nicht wirklich, ja. Mhm. Aber auch die Motorradfahrer stellen sich dann häufig die Manuale und Pedale nicht ein. Also quasi Entfernung der Bremse und der Kupplung, Höhe vor allem der Bremse und der Kupplung wird nie verstellt oder auch Höhe des Schalthebels. Und dann wundern wir uns, warum wir uns immer verrenken müssen, damit wir einen Gang einlegen können. Mhm. Also da sollte man vielleicht auch ein bisschen auf die Motorradfahrer einreden, was wir auch in der Mehrphase und in den Kursen machen und ihnen erklären, wie können Manuale und Pedale beim Motorrad überhaupt mal eingestellt, damit man da ergonomisch gut drauf sitzt und fahren kann. Und wie der Georg schon gesagt hat, also die Sitzhöhe ist halt meistens nur indirekt verstellbar oder beschränkt verstellbar. Und da ist halt die Frage, ob das Motorrad zur Person passt.
Mhm. Spannender Aspekt, ja, so habe ich es auch noch nie betrachtet.
Ja, wir haben einen internen Unfallbericht jetzt am Tisch gehabt, wo eine Dame mit der 125er umgefallen ist und als Ursache hat der Instruktor reingeschrieben, Beine zu kurz. Also es passiert gar nicht so selten. Mhm. Also die Hersteller nehmen da oder könnten da mehr Rücksicht nehmen.
Mhm. Ja, wir haben auch die Thematik bei den 50-Kubik-Fahrzeugen, bei den Rollern, die sind super hoch von der Sitzhöhe her. Und wir würden uns wünschen, dass wir solche Fahrzeuge kaufen könnten, die aber auch eine geringere Sitzhöhe haben, aber es gibt sie halt nicht zu kaufen.
Genau. Mhm. Mhm. Aufruf an die Hersteller. Ja. Dort einzuwirken. Gut. So, jetzt da habe ich das Training absolviert, fühle mich jetzt sicherer, fühle mich von meinem Handling mit meinem Bike, egal ob Roller oder Motorradl, jetzt sicherer. Aber wir wissen ja auch, dass die, ich sage es jetzt mal so, die häufigsten Unfallursachen nicht angepasste Geschwindigkeit ist. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen schnell, sondern einfach nicht angepasst. Also, kann das auch ein Indiz sein für Selbstüberschätzung am Bike aufgrund von Fahrsicherheitstrainings, weil ich halt jetzt da schon ein Personal Coaching gehabt habe und ein Dynamiktraining hinter mir habe und oder. Und fühle mich jetzt einfach sicherer und ein bisschen unkaputtbarer und fahre deswegen auch ein bisschen schneller, ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist es, Lernt man bei euch auch so die Risikoeinschätzung, so Entscheidungsfindung in Gefahrensituationen ist ja eine wichtige Kompetenz, die ich haben muss als Motorradfahrer. Aber nicht schneller vor, dass ich trotzdem das Risiko einschätzen kann, ob sich das gut ausgeht. Ja. Wie steht ihr da dazu? Selbstüberschätzung nach dem Fahrsicherheitstraining, stimmt oder stimmt nicht?
Ich hoffe, dass es nicht stimmt, weil dann haben wir vielleicht was falsch gemacht. Ja. Also es ist ja schon unsere Aufgabe im Kern, den Leuten zwar bessere Fahrtechnik und Fahrsicherheit zu vermitteln, also ihnen ein Rüstzeug mitzugeben, wie sie in der Notsituation sich zu verhalten haben. Aber es ist ganz, ganz wichtig, auch eine entsprechende Gefahrenpotenzialerkennung zu vermitteln und mitzugeben. Das heißt, das Ziel und die Aufgabe des Instruktors oder des Kurses ist ja, den Leuten zu sagen, okay, wie kann ich die Situation vermeiden? Wie komme ich vielleicht gar nicht in diese Notsituation, die ich dann abwehren muss? Ja? Mhm. Welche Situationen gibt es, die für uns gefährlich sind, wie der Georg schon vorher erwähnt hat? Das heißt, diese Kompetenz versuchen wir zu vermitteln und dann als Kriterium, wenn es sich einfach nicht ausgehen sollte, dann eben die fahrtechnischen Hintergründe, die Handlungsketten und so weiter, die Blicktechnik, um einfach diese Situation dann ausmerzen zu können. Ja. Mhm. Aber natürlich gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der das Fahrsicherheitstraining oder den Kurs missversteht, sich nachher unsterblich fühlt und das auf der öffentlichen Straße auslebt. Aber dann hat die Person auch da was falsch verstanden, weil unser Ziel ist mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Unser Ziel ist ein besseres Miteinander im Straßenverkehr, auch quasi für einen Perspektivenwechsel. Weil wenn es am Motorrad sitzt, sind alle anderen die Schuldigen. Wenn es im Auto sitzt, ist der Motorradfahrer der Schuldige. Wenn es am Fahrrad sitzt, sowieso alle anderen. Also auch der Perspektivenwechsel ist ein riesiges Thema, was wir einfach in der Mikromobilität heute im urbanen Gebiet vermitteln müssen. Mhm. Also grundsätzlich hoffe ich nicht, dass wer von uns wegfährt mit dann einer selbstüberschätzten oder falschen Einschätzung seiner eigenen Fähigkeiten. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, das war Selbsteinschätzung per se ist ein riesiges Thema. Das heißt, ich glaube, es ist auch gefährlicher, eine falsche Selbsteinschätzung zu haben, als vielleicht nicht der beste Motorradfahrer zu sein. Das heißt, wenn die Selbsteinschätzung passt und ich im Zuge des Trainings diese korrigieren konnte, ist er sicherer unterwegs, auch wenn es nicht der perfekte Motorradfahrer, der hervorragende Motorradfahrer ist.
Okay. Mhm. Also bei dem gesetzlichen Training ist ja das so vorgegeben auch. Da passiert dann nicht nur das Fahrsicherheitstraining, sondern innerhalb des Fahrsicherheitstrainings kommt der Verkehrspsychologe. Mhm. Und da werden genau diese Themen, nämlich diese Gefahrwahrnehmung und diese Risikobereitschaft, da wird ja das besprochen.
Mhm.
Sogar sehr, sehr ausführlich, 3 Stunden lang. Mhm. Ja, da kann man diskutieren, ob das wirklich so lange notwendig ist. Aber das wird thematisiert. Bei den anderen Trainings muss man mal verstehen, was da passiert. Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich eine Risikogruppe gibt bei Motorradfahrern, genauso wie bei Autofahrern, das ist nicht anders, oder bei Skifahrern oder sonstigen, Unbelehrbare. Mhm. Das sind aber solche, die nicht zu unseren Trainings kommen. Ja. Also wir haben da jetzt eigentlich kaum Erfahrung mit diesen.
Weil ich stelle dem
so
Thema
vor. Der glaubt, der ist ja so gut und so, der traut sich ja gar nicht zum Training, mhm, weil der fürchtet ja dort den Vergleich. Mhm. Weil das ist ja jetzt echt.
Oder das Feedback.
Auch, ne? Genau, das, ja, Feedback und den Vergleich in der Gruppe. Ja. Und da muss man jetzt verstehen, was beim Training prinzipiell passiert. Also prinzipiell ein Motorradtraining führt immer dazu, dass die teilnehmen und den ganzen Tag Motorrad fahren, auf jeden Fall fahrtechnisch besser werden. Mhm. Das geht gar nicht anders. Also wenn ich jemanden zwinge, du musst jetzt den ganzen Tag dich mit Motorradfahren auseinandersetzen und auch wirklich fahren und Übungen machen, dann bist du am Abend besser als in der Früh. Das, mhm, geht gar nicht anders. So schlecht kann man das Training gar nicht machen. Das ist das eine. Das zweite, was auf jeden Fall noch passiert, ist, dass durch das Training in der Gruppe, dass da jetzt 10 in der Gruppe sind, lernt man natürlich, sich auch einzuschätzen. Wenn der Gruppe sind jetzt welche, die sind ein bisschen besser, die sind ein bisschen schlechter oder in einem Bereich besser oder machen das. Das heißt, es relativiert sich, mhm, und dadurch kriegt man eine gesündere Selbsteinschätzung. Den Rest macht dann der Instruktor, der gute Instruktor, der richtet dir das zurecht. Also, dass der jetzt einer wegfährt vom Training und meint, er ist jetzt unverwundbar, ich schließe das für unsere Trainings also fast aus. Das passiert eigentlich nicht. Ja. Das Gegenteil passiert, man fährt von dem Training weg und denkt sich eigentlich, boah, das kann ich aber nicht ganz ideal oder das müsste ich noch üben und dort müsste ich noch was machen. Das ist eher das, was passiert. Da geht es mir als Instruktor genau gleich. Also ich nehme mich dann nicht da aus. Wir machen ja auch regelmäßig Instruktorentrainings und so weiter. Und nach dem Training merke ich selber, das rennt jetzt wieder flüssiger, besser, das wird besser. Aber ich weiß genau, hoppala, dort oder da ist durchaus noch ein Trainingsbedarf da oder Übungsbedarf. Und man ist immer nur so gut man in Übung ist. Mhm. Das ist ja kein Level, das man erreicht und dann sein Leben lang hat. Nach dem nächsten Winter schaut es wieder anders aus und ich kann quasi wieder, nicht von vorne, aber doch irgendwo wieder anfangen, um wieder auf dieses Level aufzukommen.
Ja, verstehe. Okay. Ja, ich habe mir nämlich so eine Frage vorbereitet, ich stelle sie trotzdem, ich habe es eigentlich schon beantwortet, nämlich jener, der jetzt jahrelang Motorradl fährt und nie ein Fahrsicherheitstraining absolviert hat, ist das ein Naturtalent oder hat er einfach nur Glück gehabt?
Naturtalent oder Glück, die Frage ist halt, wie viel fährt er, in welchem Ausmaß fährt er und ich muss halt sagen, mir geht es jeden Frühling gleich. Ich habe jeden Frühling ein Thema mit meinem Richtungsblick. Ich habe jeden Frühling ein Thema mit meinen Bremspunkten. Und ich habe jeden Frühling ein Thema mit meinem Einlenkpunkt. Also jedes Jahr aufs Neue habe ich die gleichen Themen, die ich für mich auch wieder wegtrainieren oder verbessern muss. Ja. Wenn jemand jetzt jahrelang fährt, kann es ja auch sein, dass der sich sehr, sehr stark selbst reflektiert, sich stark mit dem Thema beschäftigt, viele Informationen heute aus dem Internet holt, ja, und vielleicht sich auch selber sehr, sehr gut ausbildet oder sich selbst sehr gut trainiert. Trotz dessen, glaube ich, ist wichtig, dass man immer wieder den Input von außen bekommt, von einer neutralen, objektiven Person, ja, der einfach bewertet, wie es wirklich läuft, was gerade passiert und einfach nur kleine Hinweise gibt, um den einfach zu verbessern. Ja. Aber natürlich gibt es Leute, die sehr, sehr selbstreflektiert sind, die sich selber gut trainieren und dann gibt es halt welche, die fahren viel, nicht besonders gut, aber halt denen passiert vielleicht auch nichts, weil sie die Schneise der Verwüstung hinter sich hinterlassen und alle anderen aufpassen. Also auch das ist nicht ausgeschlossen. Ne.
Ja, mir geht's auch so. Jedes Jahr, ich muss immer aufpassen, dass ich meine Hände immer ganz durchstrecke. Ja, oder Arme. Ja, weil, ja, ich fahre zu wenig abgewinkelt. Okay. Georg, Naturtalent oder Glück?
Naja, Naturtalent. Also, am meisten hilft das, was wir vorher besprochen haben. Wenn ich eine gesunde Selbsteinschätzung habe, dann ist schon mal sehr viel gewonnen. Ja. Ich muss ja nicht der perfekte Motorradfahrer sein. Den gibt's ja nicht, übrigens. Ich muss nur jeden Tag, wenn ich aufsteige, bewusst aufsteigen. Ich muss mir im Klaren sein, bin ich ausgeschlafen, bin ich fit, habe ich es eilig, habe ich es nicht eilig und in der Lage sein, dementsprechend zu fahren. Weil es ist ja nicht das Motorrad gefährlich oder der Straßenverkehr per se. Gefährlich sind immer wir, wenn wir uns überschätzen. Und das ist ja nicht umsonst, diese Hauptunfallsursache, nicht angepasste Geschwindigkeit, wird ja oft falsch verstanden. Die Geschwindigkeit muss ich in erster Linie an mich anpassen. Das heißt, an mein Fahrvermögen zu diesem Zeitpunkt, an dem Tag. Wenn ich übermüdet bin oder sonstige Probleme habe, ja, da kann ich nicht so fahren wie vielleicht vorgestern, wo ich ausgeschlafen war und ganz andere Voraussetzungen gehabt habe. Das heißt, das ändert sich ja laufend und jeden Tag. Und man muss sich halt selber richtig einschätzen können und wissen, wie viel Risiko man nimmt oder nicht nimmt. Weil den Rest muss man dann mit der Geschwindigkeit machen. Also man ist selbst ist man entscheidend. Und welche Geschwindigkeit man dann wählt. Ich kann auch als schlechter Motorradfahrer jahrelang gut unterwegs sein, wenn ich halt sehr langsam und vorsichtig durch die Gegend. Das ist wie beim Autofahren. Es gibt Autofahrer, die haben 20 Jahre lang keinen Unfall, sind immer ganz, ganz vorsichtig, vielleicht sogar übervorsichtig, würden andere sagen. Aber mit der Geschwindigkeit kann ich das alles kompensieren. Und Autodidakten gibt's natürlich auch. Also, wir haben alle Motorradfahren gelernt durch
viele Kilometer.
Ja, und Kilometer fahren. Ja. Ja, das ist ja leider beim Motorradfahren ein bisschen ein Problem, dass also sehr viele nur sehr wenig Kilometer fahren. Mhm. Weil der jeden Tag Motorradfahrer, der stirbt ja ein bisschen aus. Das Motorrad ist ein Freizeitgerät. Und wenn ich das dann nur zweimal im Mai und dreimal im Juni auspack an sonnigen Sonntagen und eine Runde drehe, naja, da bin ich ewig außer Übung. Ja. Oder komm nie richtig rein, weil einfach die Übungskilometer fehlen. Mhm. Ja. Dann ist man halt auch immer gefährlich unterwegs, beziehungsweise muss das mit der Geschwindigkeit kompensieren danach. Mhm. Dann kann ich auch nur spazieren fahren.
Mhm. Ein Thema möchte ich noch aufmachen, nämlich das Thema Männer und Frauen. In meinen Trainingshobbys, und ich habe schon mindestens 6 Trainings, an die ich mich bewusst erinnern kann, gemacht, eher, sage ich jetzt mal, einen Männerüberschuss gehabt in den Gruppen. Ja, also 80-20 so in der Richtung. Beim Highspeed-Training, was dann das ich auch schon zweimal gemacht habe, noch extremer. Wie erlebt ihr das? Wie ist das Verhältnis Männer und Frauen, die am Roller oder am Motorrad sitzen und bei euch ein Training absolvieren und buchen? Grundsätzlich, und stellt sich ja Unterschiede fest, Daniel, ich kann mich erinnern, wir haben schon mal drüber gesprochen, über das Thema. Ich pauschalisiere es jetzt einmal ganz bewusst, provokant. Frauen sind sehr viel mehr reflektierter und nehmen Feedback anders auf als Männer. Männer sind eher die Wüdern, ja, die schnell fahren lernen und dynamischer fahren lernen. Frauen wollen eher lernen, so Risiko zu reduzieren und zu verhindern. Liege du richtig, liege du falsch? Wie sind denn da eure Erfahrungen?
Ja, also im Vergleich, also bei den gesellschaftlichen Trainings kommen alle, ja, die einen Führerschein haben. Das, ja, ist einfach so, weil sie einen Führerschein gemacht haben. Mhm. Von den freiwilligen Trainings kommen Frauen oft alleine selten. Also häufig kommen sie in der männlichen Begleitung oder der Mann geht zum Training und nimmt die Frau einfach mit. Mhm. Also dass die Frau alleine kommt ohne männliche Begleitung, eher dann Frauengruppen, also 2-3 Freundinnen, die Motorrad fahren, die dann kommen. Das kommt dann eher vor. Ja. Und von dem Vermitteln der Inhalten, bei Männern habe ich oft das Gefühl, da zählt die Devise oder hilft die Devise erst zeigen und dann sprechen. Ja. Also bei Männern ist halt häufig so, die glauben das so lange nicht, bis du ihnen gezeigt hast, dass du das kannst. Ja. Mhm. Und wenn du dann quasi gezeigt hast, dass du die Kurve kannst, dass du den Bremspunkt triffst, wie auch immer, dann glauben sie dir, weil du ihnen gezeigt hast, und dann bist du authentisch und dann kannst du ihn vermitteln. Dann, das hilft häufig. Ja. Mhm. Ich bin ja mit knapp 22 Jahren Fahrlehrer der Klasse A geworden und da habe ich das gleich erlebt. Also ich war ja 22, die Motorradkandidaten 30, 35, 40 und dann kommt der 22-jährige Bursch und soll uns jetzt ins Motorradfahren gehen. Das war häufig ein Problem. Und als sie dann gemerkt haben, beim dynamischen Achter, beim Bremsen, beim Ausweichen, das, was er erzählt, das funktioniert auch, ja, war dann dieses Eis gebrochen, das funktioniert. Also das ist so meine Einstellung. Und ich habe mal schon so einen Women's Day auch unterrichtet oder einen Women's Day, ja, auch für die immer 46, also Safebike in Nenbach-Furt draußen, mhm, und waren nur Frauen zugelassen. Und an diesem Tag, wo nur Frauen zugelassen waren, war auch die Stimmung eine ganz andere. Es war viel, viel offener, es war viel, viel partnerschaftlicher, die Frauen haben untereinander über ihre Themen gesprochen, mhm, Sitzgröße, Umfallen, Gewicht vom Fahrzeug und dergleichen. Und bei den Damen der Schöpfung hat man auch das Gefühl, man kann ihnen viel, viel einfach was vermitteln, sie nehmen es an, versuchen es umzusetzen. Ja. Wenn es aber nicht funktioniert, fragen sie nach. Aha. Ja, was bei den Männern häufig nicht so der Fall ist, mhm, aus meiner Sicht zumindest.
Mhm. Was hast du für Erfahrungen damit?
Also die Verteilung bei unseren Trainings ist ähnlich, wie es bei den Motorzulassungen auch ist. Also das bewegt sich zwischen 10-15% Frauenanteil in etwa. Ausgenommen natürlich sind also die gesetzlichen Trainings, mhm, wo das fast 50-50 ist. Was auffällt, diese Code 111 Ausbildungen für die 125 Kubik mit dem B-Schein, dass da der Frauenanteil in den letzten 10 Jahren wahnsinnig gestiegen ist. Der ist jetzt liegt jetzt ungefähr bei 50%. Also da sind die Gruppen durchaus gemischt. Ansonsten von der Lernbereitschaft oder so ist natürlich so, dass man so pauschal sagen könnte, ja, Frauen gehen vielleicht ein bisschen vorsichtiger und respektvoller an das Thema Motorradfahren heran. Das ist auf der einen Seite gut, kann auf der anderen Seite auch hemmen, das sehen wir auch immer wieder, wenn das nämlich in zu viel Angst,
verbunden,
mhm, übergeht. Mhm. Angst ist ein wahnsinniger Hemmer, mhm, dann halt beim Lernen. Sonst würde ich aber sagen, sind die Unterschiede wesentlich geringer, als man so meinen, okay, könnte. Ja. Ja. Wir haben auch seit vielen Jahren mittlerweile Motorradwochenende in Melk am Wachauring, mhm, ausschließlich für Damen, einen Damenfahrtag, wo frauenspezifische Motorräder dort sind, wo alle Hersteller dort sind, wo man Motorradtests fahren können, wo Frauen unter sich das machen können. Das kommt wahnsinnig an, also ist immer sehr schnell ausgebucht. Aber generell ist das Thema jetzt nicht so dramatisch, wie man das klischeehaft glauben könnte.
Okay. Gibt es eigentlich Warm-ups für Ladies auch so fix angeboten? Oder
haben wir schon probiert, immer wieder mal. Wird aber nicht in dem Ausmaß angenommen.
Okay.
Also, ich finde es auch, also als Instruktor und auch in der Gruppe ist es immer sehr, eigentlich sehr positiv, wenn die Gruppen gemischt sind. Mhm. Das wirkt sich immer positiv aus.
Mhm. Und man muss halt so die eine oder andere oder den einen oder anderen Teilnehmer einfach ein bisschen mehr fordern, sich mitzuteilen und
man muss sowieso mit jedem
Extra umgehen. Das muss man sowieso machen.
Ja. Ob das jetzt eine Frau ist, ob das ein Mann ist, ob das ein Obergescheiter ist oder wer ein Ängstlicher oder wer, der mehr über den Kopf an die Sache herangeht oder anders. Man muss das sowieso immer sehr individuell auf den jeweiligen abstimmen.
Mhm. Georg, du hast ja kurz angesprochen, wir trainieren ja selbst da. Wie wird von Instruktoren trainiert? Ja, also wie regelmäßig, wo, wer trainiert euch? Ja, trainiert ihr euch gegenseitig? Wie läuft denn das eigentlich ab?
Naja, wir machen, also wir sind ja auch verpflichtet zu jährlichen Weiterbildungen. Mhm. Und ich bin jetzt gerade mit den Weiterbildungen durch. Letzte Woche war ich noch in Innsbruck. Also wir haben jetzt 101 Instruktoren auf ganz Österreich verteilt in den Zentren. Und da gibt es jedes Jahr eine Weiterbildung, die halt einen gewissen Schwerpunkt hat. Das ist ganz unterschiedlich, jedes Jahr anders. Das können sein einmal technische Sachen wie Assistenzsysteme, beim nächsten Mal dann eigenes Fahrkönnen zum Beispiel. Solche Sachen, das haben wir heuer sehr viel gemacht, wo wir unterschiedlich probiert haben. Und das, was wir gern von jedem Motorradfahrer hätten, nämlich dass jeder Motorradfahrer nach dem Winter zumindest ein Warm-up oder ein kurzes Training einmal macht, um schnell wieder reinzukommen, das gilt ja für jeden Instruktor auch. Mhm. Also die meisten Instruktoren machen ja jetzt 4 Monate fahren die Nicht-Motorrad und dann beginnt wieder die Saison. Also da gilt genau das Gleiche. Man muss da genauso wieder reinkommen. Man muss die Übungen durchfahren, sich gegenseitig auf Feinheiten aufmerksam machen, Schlampigkeiten, die passieren und sich einschleichen, wieder ausmerzen. Also da gibt's schon viel zu tun.
Und auch viel gegenseitiges Feedback dann.
Gegenseitiges Feedback, wir sind da international auch vernetzt. Also ich war da jetzt in Spanien in einem Sicherheitszentrum, haben wir dort neue Eindrücke vom Rest von Europa geholt, wo halt auch Trainings gemacht werden. Mhm. Da gibt's dann wieder ein bisschen einen neuen Input, den man dann wieder schaut, kann man das einbauen in Trainings oder eher nicht? Oder was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Wie entwickelt sich die Verkehrsstatistik? Gibt's Auffälligkeiten, auf die man da Rücksicht nehmen muss? Also so ein Training lebt ja. Das ist ja nicht ein Inhalt, der dann über Jahrzehnte gleich bleibt, sondern das lebt ja laufend.
Wie ist es bei Marbe, Daniel?
Ja, also die Verpflichtung der Weiterbildung Instruktoren war ja bisher nur für den Intensivinstruktor eigentlich gegeben. Also laut Kraftfahrgesetz 108a seit 1.1. diesen Jahres auch für den Mehrphaseninstruktor. Das ist neu dazugekommen in Wirklichkeit.
Mhm.
Und wir versuchen oder wir führen einmal im Jahr auf jeden Fall eine jährliche Weiterbildung für alle Instruktoren Österreichs durch. Und vor 2-3 Jahren war sehr, sehr viel Juristisches dabei, weil es da riesige Novellen in der Straßenverkehrsordnung gab. Jetzt die letzten 1-2 Jahre haben wir uns sehr, sehr stark mit ADAS und ARAS beschäftigt, also diese neuartigen Assistenzsysteme, sowohl fürs Auto, also ADAS für Advanced Driver Assistance Systems und ARAS für Advanced Rider Assistance Systems, wo es um Notbremsassistenten geht, Spurhalteassistenten geht, die Blackbox geht beim Motorrad auch, das Tempomat mit Bremsfunktion, tote Winkelwarner und dergleichen. Also das hat uns die letzten eineinhalb Jahre sehr, sehr stark beschäftigt, auch im Hinblick auf so ein Normtarget, so ein Fahrzeug-Hack, auf das man zufahren kann mit dem Auto oder mit dem Motorrad, das erkannt wird und dann eine Notbremsung einleitet und dergleichen. Also das machen wir auch. Und wir führen auch einmal im Jahr immer einen kompletten Kurs durch mit den Kolleginnen, also in der Regel ein Mehrphasenkurs, PKW, ein Mehrphasenkurs Motorrad. Und dann gibt es dann auch für einige Kollegen Spezialweiterbildungen in Richtung Blaulichtkurse, Intensivkurse, was da für rechtliche Grundlagen notwendig sind, wenn man blau fahren darf, also um das weiterzugeben und zu unterrichten. Aber das ist so unser Weg der Weiterbildung. Und wir haben dann auch eine Abnahme bei uns. Also jeder Instruktor, der bei uns arbeiten möchte, braucht eine Prüfung, die er bestehen muss. Die gilt dann für eine gewisse Zeit. Und nach einer gewissen Anzahl von Monaten gibt es eben eine Rezertifizierung, um einfach zu garantieren, dass das Qualitätslevel im Instruktorteam passt und die Inhalte so vermittelt werden, wie wir uns das vorstellen.
Wie ist der Standard vorgegeben?
Genau.
Ja, okay. Cool. Mhm. Zum Abschluss, so ein paar Takeaways für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuschauer. Gibt es eine Empfehlung, die ihr aussprechen wollt, wenn wir schon die Gelegenheit haben, dass uns ganz viele Leute zuhören, die euch am Herzen liegt?
Naja, also das Erste würde ich mal sagen, das Ego bleibt zu Hause, nicht auf der Straße. Mhm. Weil ich glaube, das Ego ist ein großer und wichtiger Grund, warum es zu Unfällen kommt. Ja. Das Zweite ist, wenn ich in einer Situation oder vor einer Situation vielleicht das Bauchgefühl habe, vertraue dem einfach, nimm Tempo raus und schau, dass es gar nicht so weit kommt. Mhm. Ja. Und das Dritte ist, trainiere und schütze dich. Das heißt, mache ein fahrsicheres Training, habe ein vernünftiges Gewandern, also Schutzkleidung, einen Helm und dergleichen. Und viel mehr kann ich sagen. Also erstens, das Ego nicht auf die Straße. Zweitens, dem Bauchgefühl vertrauen. Und drittens, trainieren und schützen. Mhm.
Danke, Daniel.
Bitte. Tipps. Der erste Tipp wäre der, gebt den Autofahrern eine Chance. Es ist immer wieder ein Thema bei den Motorradfahrern, die Autofahrer sind ja gefährlich. Mhm. Das stimmt so nicht oder nur zum Teil. Mhm. Ich muss mich halt als Zweiradfahrer entsprechend verhalten auch. Und da gehört dazu, dass ich berechenbar fahre, damit der Autofahrer wirklich eine Chance hat, mich zu sehen. Sonst wird das nichts. Und das Zweite ist, ich muss immer mit einer entsprechenden Sicherheitsreserve unterwegs sein. Das heißt, als Motorradfahrer ist überlebenswichtig, dass man immer einen Plan B im Hinterkopf hat. Ich kann nicht anfangen, mir erst zu überlegen, was ich tue, wenn das Auto wirklich vor mir rausfährt, sondern das muss schon automatisiert sein. Und dieses automatisierte Handlungsabläufe funktionieren halt nur, wenn man das vorher irgendwo geübt, trainiert hat, weil die nächste heikle Situation kommt mit Sicherheit überraschend. Mhm. Man wird da nicht vorgewarnt, wie im Training. Es kommt überraschend und dann greift man auf das zurück, was man kann. Man reagiert nur mehr und die Reaktion ist dann die richtige oder die falsche.
Ja.
Und als Ungeübter ist man da halt sehr gefährdet.
Mhm.
Training machen, den Autofahrern eine Chance geben und immer weit genug vorausschauen.
Ja, vielen Dank an euch beide. Die Empfehlung ist draußen. Ein Fahrsicherheitstraining ist nicht nur gescheit für die eigene Selbstreflexion, für den eigenen Fahrstil, der definitiv nach jedem Training besser wird, sondern er macht auch viel Spaß. Ja, also mir hat es immer wahnsinnig getaugt. Man lernt neue Leute kennen. Man ist unter sich. Alle lieben die gleiche Leidenschaft und leben die gleiche Leidenschaft, nämlich Motorradfahren oder Rollerfahren. Insofern macht es immer einen Sinn. Ein letzter Hinweis noch von mir. Es gibt natürlich auch Landesförderungen, die nach Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind, weil wir auch über die Kosten gesprochen haben. Aber da muss ich sagen, was ist mir mein Leben wert und meine Gesundheit wert und auch der Spaß wert? Weil so ein Fahrsicherheitstraining kostet nicht die Welt und ist vergleichbar mit einem Helmkauf, ja, mit einem Gurten. Aber es gibt Landesförderungen, wo man ein Stück weit Vergünstigungen kriegt. Also bitte drauf schauen. Auf euren Webseiten gibt's die Infos dazu. Die Webseiten werden natürlich verlinkt. Empfehlung, macht ein Fahrsicherheitstraining und abonniert I Love My Moped auf TikTok, Instagram oder Facebook, weil wir haben auch immer wieder Gewinnspiele. Und gerade jetzt gibt's bald wieder Gewinnspiele zum Thema Fahrsicherheitstrainings und vielleicht habt ihr ja ihr das Glück oder genau du das Glück, einen Gutschein zu gewinnen für ein Fahrsicherheitstraining. Also mitmachen und unsere Kanäle abonnieren. Vielen Dank für die Zeit und für das interessante Gespräch. Ich habe selber auch wieder einiges gelernt. Und ja, ich werde mir jetzt aussuchen, was ich jetzt als nächstes für ein Fahrsicherheitstraining bei euch machen werde.
Er sagt nur, jeder Sturz ist teurer als das Fahrsicherheitstraining.
Ja, das ist ein schöner Sager.
Muss man auch sagen.
Genau.
Ich wünsche viel Spaß beim Motorradfahren.
Danke. Eine schöne Saison euch beiden. Schöne Saison euch. Aber wir sehen uns ja in Kürze wieder bei der nächsten Podcast-Folge. Wenn es heißt, zwei Räder, ein Motor, eine Leidenschaft. I love my moped.
Das war's mit der heutigen Folge. Danke, dass du mit dabei warst. Wenn du Feedback für uns hast, egal ob positiv oder kritisch, lass uns gerne einen Kommentar da und wir lesen auch alle und antworten natürlich auch drauf. Danke auch für deine Bewertung und abonniere auf alle Fälle den Podcast, so versäumst du keine Folge. Ein Dankeschön geht an die Kammer Marketing für die Produktion, die Ideen und die Recherche. Die Produktion erfolgt im Auftrag der AG Zweirad.